Ja, Herr Robert, heute haben wir uns mal das Thema Immobilien und Abschreibungen, wollen wir uns gemeinsam mal anschauen. Finde ich super spannend, weil das in der Steuerberatung doch immer ein großes Thema ist, ja, die Vermietung von Immobilien. Wie hole ich da das Beste steuerlich raus? Und jetzt habe ich ja mitbekommen, du bist ja auch viel im Immobilienbereich unterwegs, bist da auch in einem Stammtisch, hältst da Vorträge. Und da haben wir uns heute gedacht, schauen wir uns doch mal die ganzen Abschreibungsthemen an. Ich sage deswegen die Themen, weil es gibt ja jetzt in den letzten Monaten und wenigen Jahren viele, viele Änderungen im Steuerrecht. Vieles davon, glaube ich, zugunsten der Steuerpflichtigen. Manchmal gehen solche Themen, habe ich das Gefühl, unter im Allgemeinen. Ja,
Ja.
kriegt nicht jeder mit, dass es da jetzt was Neues gibt, weil ja man da an der Stelle schon, glaube ich, sagen kann, da hat die Regierung einfach doch ein paar positive neue Regelungen geschaffen, die gut sind für die Steuerpflichtigen. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir da mal rein. Vielleicht kannst du uns einfach mal einen Überblick geben, wie läuft denn das heute so ab mit den Abschreibungen?
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Sehr gerne. Also, wie du schon angesprochen hast, hat sich viel getan. Ja, von der Politik, die der Gesetzgeber dann auch in das neue Recht umgesetzt hat. Ja, ich glaube, der Hauptpunkt, ja, warum wir so viele Änderungen in letzter Zeit, also ich spreche da über die letzten ein, zwei, drei Jahre in der Abschreibung von Immobilien haben, ist, dass wir einfach in Deutschland eine Wohnungsnot haben. Ja.
Ja.
Und der Staat schafft es selbst nicht, die Wohnungen zu bauen, ja, entweder Sozialwohnungen oder auch normale Wohnungen. Und dann hat der Staat natürlich die Möglichkeit, ja, private Investoren durchaus zu lenken in ihrem Verhalten, ja. Und durch die Steueranreize, die man durch höhere Abschreibungen hat, hat natürlich die einzelne Person ja durchaus den Anreiz, dann in Immobilien zu investieren, eine höhere Abschreibung zu realisieren und dann vielleicht durch einen steuerlichen Verlust ein bisschen mehr Geld zurückzubekommen über die Steuer. Und ich glaube,
Ja.
das ist der Punkt, warum mit diesem Spielzeug, ja, mit der Abschreibung letztendlich so stark gearbeitet wurde in den letzten Jahren.
Das ist sicherlich so, das glaube ich auch, ja. Und genau, du sagst Immobilieninvestor, ne? Ich glaube, von diesen Regelungen, es können einfach alle profitieren, ne? Ob ich jetzt ein großer Immobilieninvestor bin oder sage, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung, geht beides am Ende,
Gilt
ne?
für alle, genau.
Genau. Also ich glaube, wo wir mal einsteigen können, vielleicht einfach so bei der ganz normalen Abschreibung, ne, vielleicht erstmal das mal kurz erklären, ne, eine Abschreibung, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ja, dass man letztendlich halt das, was man ausgibt für die Wohnung, Haus, was auch immer, dass man es nicht sofort in einer Summe steuerlich geltend machen kann.
Das wäre
Schade.
schön.
Sondern es wird letztendlich verteilt, ja, auf irgendeine fiktive Nutzungsdauer von so einem Gebäude. Genau, vielleicht kannst du uns da mal abholen, wo wir da liegen.
Genau. Das Steuerrecht hat da tatsächlich für verschiedene Typen von Immobilien typisierte AFA-Prozentsätze ins Gesetz geschrieben. Ja. Und das sind einmal die Immobilien zu Wohnzwecken, die sehr alt sind, also vor 1925. Die darf man mit 2,5% vom Gebäudewert abschreiben. Und die neueren Immobilien, was die meisten betrifft, die wir so sehen, sind die zwischen 1925 und 2022. Die werden dann mit 2% vom Gebäudewert abgeschrieben. Das ist so der übliche Faktor. Und die erste Änderung, die dann in Kraft getreten ist, dass die Immobilien, die ab dem 01.01.2023 fertiggestellt wurden, also jetzt rund 2 Jahre alt sind, die können nun mit 3% abgeschrieben werden. Also das ist schon mal ein Step-up von 1% pro Jahr. Jetzt vor allem politisch getrieben, ja. Also die Gebäude, die jetzt gebaut werden, haben ja deswegen keine kürzere Nutzungsdauer. Die sind ja auch nicht schlechter, sondern im Zweifel ja wahrscheinlich sogar besser. Aber durch diesen politischen Druck, dass eben mehr in Immobilien investiert wird und gebaut wird, haben wir jetzt eben 3% und das macht durchaus schon was aus. Dadurch ergibt sich bei den meisten jetzt einen steuerlichen Verlust. Wir haben 3% Abschreibung, 4% Zinsen aktuell, so im Durchschnitt. Das sind schon alleine 7% und ja, die meisten Wohnungen geben weniger als 7% Mietrendite her. Also da hat man automatisch einen steuerlichen Verlust und das wirkt sich neben anderen positiven Einkünften, die man hoffentlich hat, dann schon gut aus. Ja.
Absolut. Und ich glaube, wenn man jetzt mal in Zahlen überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Wohnung hätte, wo der Gebäudewert 500.000 Euro sind,
Ja.
sagen, früher hat man mit 2% abgeschrieben, dann habe ich 10.000 Euro im Jahr abgeschrieben. Jetzt mit 3% schreibe ich 15.000 ab, habe ich 5.000 Euro mehr Abschreibung. Jetzt sind die meisten Leute, die eine Wohnung vermieten, dann durch ihre anderen Einkünfte, Arbeitseinkünfte, was auch immer, im Spitzensteuersatz, da ist man super schnell drin. Und dann macht das 5.000 Euro mehr Abschreibung, dann habe ich schon knapp 2.500 Euro mehr, die ich quasi steuerlich zurückbekomme, Jahr für Jahr. Ne? Und das ist schon eine absolute Hausnummer, das darf man nicht vernachlässigen. Und es ist auch oft wirklich ein absoluter Gewinn, weil die wenigsten Leute behalten eine Immobilie so lange, bis sie komplett abgeschrieben ist. Ja? Mhm. Sondern wird dann doch meistens vorher verkauft oder verschenkt oder was auch immer. Also dann habe ich wirklich da Jahr für Jahr einen definitiven Vorteil. Also da kann man schon mal sagen, da hat die Politik an der Stelle schon mal was gemacht. Ne? Und jetzt gibt es ja aktuell neben dieser Standardabschreibung, was jetzt jahrelang eigentlich so das Einzige war, was man machen konnte, jetzt gibt es noch weitere Neuerungen.
Genau, die 3% ist erst der Anfang, ja. Also auch für einen bestimmten Zeitraum von 2023 bis eben 2029 gibt es die Möglichkeit einer sogenannten degressiven AFA. Die kann man alternativ statt den 3% pauschal verwenden. Die Voraussetzung ist dafür, dass die eben auch in Deutschland gelegen sind und innerhalb dieses Zeitraums neu gebaut wurden und eben auch zu Wohnzwecken verwendet werden. Das soll eben ja gefördert werden, also zu Wohnzwecken. Dementsprechend hat man hier die Möglichkeit, sogar 5% in fallenden Beträgen vom sogenannten Restbuchwert vom Gebäude abzuschreiben. Und das natürlich nochmal mehr als die 3%. Ist natürlich ein bisschen zeitraumbezogen. Es gibt bestimmt auch ein paar Fälle, die wurden davor fertiggestellt oder davor gebaut. Die können jetzt in diese Regelung leider nicht reinfallen. Dann gibt es halt wie immer welche, die ja reinfallen. Dann gibt es welche, die dann danach nicht mehr reinfallen. Also solche Zeiträume sind natürlich ja sehr politisch getrieben, das Ganze. Die Steuerpflichtigen möchten natürlich immer in diesen Zeitraum reinfallen, verzögern vielleicht dann ein paar Investitionen. Der Zeitraum ist, glaube ich, jetzt ausreichend groß genug, dass man da noch handeln kann, dass man reagieren kann, wenn man diese Abschreibung haben möchte. Und mit diesen 5%, wenn man jetzt dein Beispiel nochmal fortführen würde, bekäme man nochmal gute paar tausend Euro von der Steuer zurück. Ja, und dadurch wird auch so manche Bankrate dadurch deutlich erschwinglicher, um sich da eine Immobilie zur Vermietung anzuschaffen.
Absolut, absolut, genau. Also ja, muss man sagen, nochmal eine tolle Zusatzmöglichkeit, wenn wir das nochmal konkretisieren bei den 500.000 Gebäudewert für eine Wohnung mit 5% Abschreibung im ersten Jahr, dann liegen wir schon mal bei 25.000 Euro Abschreibung. Im Spitzensteuersatz redet man dann über 12.500 Euro Steuerminderung. Ja, das ist echt eine Hausnummer, ne? Also das ist, da wird es dann wirklich, geht es, denke ich, in eine Größenordnung, wo man das auch sehr, sehr gut mit einrechnen kann, dann in die Kapitalausstattung oder wie man die Wohnung dann anschafft, dass man sagt, ich habe schon sehr schnell einen größeren Return aus der Steuer, als ich den früher hatte. Ne? Weil früher ehrlicherweise mit den 2% Abschreibung, das hat nicht so eine große Rolle gespielt in den Überlegungen.
Ja, mit den 5% geht natürlich deutlich mehr und der Gesetzgeber hat auch da keine Pause gemacht, sondern er hat gesagt, ja, er möchte auch nachhaltige Gebäude fördern und hat neben diesen zwei anderen Abschreibungsarten, die wir jetzt gerade besprochen haben, auch noch eine dritte, sage ich mal, eingeführt, ja, die man zusätzlich, und ich betone jetzt nochmal zusätzlich, in Anspruch nehmen kann, nämlich die sogenannte 7b-AFA nach dem Einkommensteuergesetz. Die gab es auch schon früher, vor ein paar Jahren, hat sich bewährt. Kurze Lücke, ein Jahr, wo es nicht gab und jetzt gibt es wieder eine Zeit lang, die letztendlich ermöglicht, ja, bei Wohnimmobilien, die eben ein besonderes Effizienzhaus hat, von der Effizienzklasse 40 und auch das QNG-Siegel, also Qualität für nachhaltige Gebäude hat, dass man die noch zusätzlich abschreiben kann mit 5% in den ersten 4 Jahren. Also neben der degressiven oder halt wahlweise der linearen AFA von 3%, was natürlich nochmal eine Sondermöglichkeit hat. Das betrifft jetzt nicht so viele Immobilien. Ja? Also die meisten fallen hier nicht in diese Qualitätsklassen, ja, für die Nachhaltigkeit, um diese Regelungen zu erfüllen. Das muss man offen und ehrlich sagen, aber diejenigen, die auch Wert auf Nachhaltigkeit legen, die haben natürlich mit der Regelung einen super Vorteil, weil degressive plus Sonder-AFA, 5 plus 5 ist 10, also 10% Abschreibung, das ist schon extrem. Und also ich habe es nicht erlebt davor, dass es mal so eine Abschreibung gab. Das ist natürlich schon eine starke Möglichkeit, wie man da sehr steueroptimiert die Immobilie mit abschreiben kann. Ja, und
Genau, also es gab früher gab es mal eine degressive Abschreibung, es ist einige Jahre her, weit, weit vor deiner Zeit, selbst vor meiner Zeit, aber ich kann mich schon erinnern, dass da Leute aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern oder so in dieser Zeit einfach Wohnungen gekauft haben, so als quasi als Steueroptimierung, ne? Ja. Was jetzt ja lange Jahre eigentlich nur im Bereich der Denkmalabschreibung noch so ein Ding war, aber da muss man natürlich immer aufpassen oder musste man aufpassen bei den Denkmalimmobilien, ob nicht der Anbieter dieses ganze Konzept so aufbaut, dass er die Denkmalabschreibung schon in den Kaufpreis mit reingerechnet hat letztendlich. Ja, also so kommt es mir immer wieder vor. Wie ist da deine Erfahrung aus den Immobilienstammtischen, wo du dabei bist? Wie ist da der Blick auf solche Themen?
Wie du sagst, ja, also gerade diese Sonderabschreibungen, da kommen natürlich dann die Hochglanzprospekte raus, ja, wo die ganzen Immobilien angepreist werden. Natürlich die Rendite machen auch teilweise die Bauträger, die Baufirmen, die wissen auch ganz genau, dass das gefördert wird, weil um so einen Standard zu bauen, das macht man ja nicht einfach so, sondern man möchte natürlich diese Steuersparnis haben, ja. Und dementsprechend wird das auch mit eingepreist. Das muss natürlich auch dann, ja, die Person wissen, die so eine Wohnung kauft, muss trotzdem gucken, unabhängig von den Steuern, macht das Objekt überhaupt Sinn, ja, also wirtschaftlich. Und da gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Standorte in Deutschland, wo es vielleicht trotzdem erschwinglicher ist, wo man weitestgehend nur für die Materialkosten bezahlt. Und dann gibt es andere Flecke in Deutschland wie München, Berlin, wo man natürlich einfach für den Ort und einfach den allgemeinen Mangel halt einfach nochmal zusätzlich zahlt. Und da stellt sich wirklich die Frage, lohnt sich das dann noch? Weil auch diese Sonderabschreibung, also gerade diese 7b-AFA, die hat auch eine Bemessungsgrundlagengrenze. Also die Sonderabschreibung kriegt man jetzt nicht auf den kompletten Gebäudewert, sondern eben nur bis zu 4.000 Euro von dem Gebäudewert. Also da wird auch irgendwo dann eine Grenze gesetzt, ja, ja. Um eben gerade solche regionalen überhöhten Preise dann jetzt steuerlich nicht allzu sehr zu fördern. Ja. Also da muss man genau hingucken, welche Immobilie ist das. Es wird natürlich sehr gern angeboten, ja, in verschiedenen Prospekten bei den Maklern. Es wird sich auch bestimmt für den einen oder anderen lohnen, gar kein Thema. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, gerade wenn man hierüber Steuern sparen möchte oder einfach kurzfristig sein Einkommen mindern möchte, weil genau das macht man, weil man wird einfach einen großen Verlust bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung haben, muss man ja auch über die entsprechenden Jahre, wo man diese Sonderabschreibung hat, einen entsprechenden Grenzsteuersatz haben, weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn.
Zumindest aus Steuersicht, ja. Also da stimme ich absolut zu. Für mich ist dieser Immobilienkauf immer so, sehe ich aus zwei Richtungen. Das eine ist das, was wir jetzt alles besprechen, das ist das Steuerthema. Und da geht natürlich auch mit rein, das Steuerthema ist dann wieder ein Teil, das sage ich mal, alles, was mit Rechnen zu tun hat, ne? So eine Immobilie, aus meiner Sicht, die kann ich nicht im Kopf ausrechnen, sondern wenn ich wirklich eine Immobilie kaufen möchte und damit Rendite erzielen möchte, dann muss ich wirklich alles genau anschauen. Das heißt, ich schaue mir die Miete an, schaue mir die Abschreibung an, schaue mir die Finanzierungszinsen an. Ich schaue auch, was muss ich an Instandhaltung investieren? Wie sehe ich vielleicht die zukünftige Wertsteigerung? Und dann muss ich das Ganze projizieren auf 20, 30, 40 Jahre. Und dann erst bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, rechnet sich so eine Immobilie ja oder nein? Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil, der, was ich sehe, oft vernachlässigt wird, ist der Teil quasi Ahnung zu haben von Immobilien selber. Das heißt, man sagt ja immer Lage, Lage, Lage. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Makrolage, Mikrolage, ne? Das heißt, in welcher Stadt bin ich, ist eher so die Makrolage. Und dann in der Stadt, in welcher Straße, ja, welcher Hausnummer. Das muss man einfach genau wissen und abschätzen und da ein Gefühl dafür haben. Da habe ich über die Jahre gelernt, ein richtig guter Immobilieninvestor, der rechnet schon auch. Aber sein großes Talent ist vor allem, diese Immobilien rauszuziehen, wo man sagt, die haben eine absolute Top-Lage, die lassen sich gut vermieten. Da habe ich ein gutes Verhältnis auch von Miete zu Kaufpreis. Da hatte ich vielleicht auch eine gute Bausubstanz, all diese Sachen, das darf ich halt auch nicht vernachlässigen, ne? Bei allen Steuersparthemen. Trotzdem, glaube ich, kann man heute wirklich sagen, die Zeiten sind jetzt aus meiner Sicht heute so, die Zinsen sind nicht allzu hoch, die haben ein normales Niveau. Die Kaufpreise sind zwar einige Jahre lang sehr angestiegen, aber im Moment auch, sage ich mal, auf so einem gleichläufigen Niveau. Und jetzt habe ich plötzlich diese neuen Abschreibungsmöglichkeiten, die du jetzt erklärt hast, ne? Und dann komme ich plötzlich schon in eine Situation rein, wo so eine Immobilie sich plötzlich rechnet, weil eben auch ein großer Steuervorteil dazukommt. Also das ist so mein Gefühl. Aber was ich so mitbekomme, sind diese neuen Abschreibungsmöglichkeiten da draußen noch gar nicht so stark angekommen. Also ich habe jetzt nicht die Wahrnehmung, dass das jeder schon so auf dem Zettel hat. Oder wie ist dein Blick da drauf? Ja.
Also tatsächlich auch bei den Stammtischen, wo ich öfters mal unterwegs bin, ist jetzt so das Thema Neubauimmobilien noch nicht so wirklich angekommen. Ja. Zum einen, weil es jetzt nicht so viele gibt. Ja. Also von daher, die müssen erst noch gebaut werden. Deswegen haben wir ja noch eine Zeitspanne, um solche Investments zu tätigen. Es gibt tatsächlich viele, die das nicht auf den Schirm haben. Auch neben anderen, ja, wie zum Beispiel Denkmalimmobilien etc. Ja. Ich glaube, es muss einfach mal jemanden geben, der erzählt, hey, es gibt die oder diejenigen Vorteile, wäre denn das vielleicht was für dich? Ja, und dann kann man sich's mal selber durchkalkulieren, macht das für mich selber Sinn, ja, in der ganzen Struktur? Und dann kann man sich überlegen, gehe ich da in Neubauimmobilien rein oder vielleicht sogar in Denkmalimmobilien? Das ist ja auch eben ähnliche steuerliche Regelungen oder ähnliche Vorteile. Und dann kann man das auch entsprechend machen. Ja. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man da mit seinem Steuerberater spricht oder sich selber entsprechend informiert, weil auch diese ganzen Themen, die muss man auch ein bisschen planen. Ja. Also gerade bei diesen Sonderabschreibungen, wenn man diese Steuerersparnis haben möchte, bezahlt man trotzdem am Anfang erstmal einen höheren Kaufpreis. Ja. Und dass man die Steuererstattung nicht erst 1,5 Jahre oder 2 Jahre später, wenn man kurz vor Ende der Frist die Steuererklärung abgibt, möchte man ja irgendwie davor auch schon mal einen monetären Vorteil haben. Ja. Also da müsste man auch auf dem Schirm haben, dass man zum Beispiel seine Einkommensteuervorauszahlungen mindert, also dem Steuerberater sagt, hey, ich habe da jetzt in dem Jahr eine Immobilie gekauft, da wird es eine Sonderabschreibung geben, die soll er bitte schon ab jetzt berücksichtigen und dem Finanzamt eine Meldung machen, dass man entsprechend jetzt schon weniger Steuern vorauszahlt, um entsprechend die Bankraten zu bedienen. Ja? Also das Ganze kann man auch schon früher starten und hat man entsprechend da auch monetäre Vorteile und dann kann man auch die Bankraten und alles Mögliche deutlich besser bewältigen, wenn man dann schon jeden Monat auf seiner Lohnsteuer, wenn man zum Beispiel angestellt ist, ein deutlich höheres Netto als vorher hat, weil man eben diesen steuerlichen Verlust schon jetzt geltend macht in dem Jahr, wo man es anschafft und nicht erst 1,5 Jahre später, wenn man die Steuererklärung abgibt.
Genau, ich glaube, du hast jetzt ganz viel wichtige Dinge noch gesagt. Einfach das Thema, ich muss eine Immobilie planen, ja, damit ich sehe, lohnt sich das Ganze. Ne? Mhm. Und da habe ich jetzt auch abschließend eine gute Schätzfrage zu dem Thema, habe ich nämlich gerade erst gelesen. Was schätzt du denn auf ganz Deutschland betrachtet, wie viel Prozent der privaten Vermieter, also die so 1, 2, 3, 4, 5 Wohnungen vermieten, wie viel Prozent davon machen mit ihren angeschafften, vermieteten Immobilien entweder null oder sogar einen Verlust am Ende des Tages?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Also dadurch, dass die meisten, glaube ich, jetzt eher eine geringere Abschreibung haben, einfach historisch bedingt, glaube ich, dass da schon einige einen Überschuss haben, vielleicht da jetzt mit ihrem Steuerberater noch keine optimierte Struktur irgendwie gefunden haben, wie sie vielleicht irgendwie durch die Abschreibung optimieren können. Also ich denke mal, dass da, also wenn ich jetzt mal die Frage so rumdrehe, wie viele einen Verlust haben, würde ich jetzt vielleicht sagen, nur so 20% vielleicht. Ja,
genau, wobei ich jetzt sogar den Verlust quasi meine, dass ich wirklich Geld verliere am Ende mit einer Immobilie. Und so, genau, was schätzt du denn da?
In Euro?
Ja.
Ich glaube, dass man das fast nicht macht. Ja. Also zumindest in der Totalgewinnperiode. Ich würde mal sagen, was Positives auf jeden Fall.
Also es gibt tatsächlich, so habe ich zumindest gelesen, so ungefähr 10-15% der privaten Vermieter, die quasi am Ende des Tages letztlich Geld verlieren mit einer vermieteten Immobilie, so über die Totalgewinnperiode. Mhm. Man mag es kaum glauben. Und darüber hinaus gibt es auch noch mal viele, die quasi dann wirklich nur eine Null machen auf Dauer. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diese Immobilien zu rechnen vorher, wirklich durchzurechnen von A bis Z, Steuervorteil mit einpreisen. Und dann kann man erst gucken, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht.
Und dann kann man es optimieren.
Dann kann man es optimieren. So ist es mit den tollen Abschreibungen.
Genau. Super.
Okay. Dann vielen Dank, Robert. Ja, war sehr informativ.
Gerne.